Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der weltweit meistgesuchte Terrorist Osama bin Laden ist tot. Eine US-Spezialeinheit hat den Al-Qaida-Chef nach Angaben von Präsident Obama erschossen. Er sei im pakistanischen Abbottabad aufgespürt worden, knapp 10 Jahre nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York. Die Angst vor Terrorakten ist damit aber fürs Erste wieder gewachsen. Die USA befürchten Vergeltungsschläge. Zunächst überwog aber die Erleichterung.
Tausende jubeln in New York und vor dem Weißen Haus. Die Nachricht vom Tod Bin Ladens nach fast 10 Jahren vergeblicher Suche wirkt auf viele offenbar wie eine Erlösung. Ich warte darauf seit dem 11. September. Ich war in der 4. Klasse. Ich habe so viele Freunde und Familienmitglieder verloren. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Es war ein dramatischer, ein historischer Moment, kurz vor Mitternacht, als der Präsident für das ganze Land überraschend vor die Kameras trat. Heute kann ich den Amerikanern und der ganzen Welt berichten, dass die USA Osama bin Laden, den Kopf von Al-Qaida, in einer Spezialoperation getötet haben. Die ganze Nacht über dann neue Details zum Ablauf. Fast 9 Jahre hatten US-Geheimdienste einen Vertrauten Bin Ladens beobachtet. Diese Spur führte 2010 zu einem Haus in Abbottabad, nicht weit von der pakistanischen Hauptstadt. Ungewöhnlich groß und stark gesichert. Vorgestern erteilte Präsident Obama dann den Auftrag, Bin Laden mit einer gezielten Operation zu töten. 4 Helikopter mit Spezialkräften der Navy SEALs griffen darauf am frühen Morgen an. Nachdem es zuerst hieß, Bin Laden sei bei einem Feuergefecht getötet worden, bestätigt das Pentagon inzwischen, er sei vorher von seiner Ehefrau identifiziert worden. Das klänge eher nach Hinrichtung. Mit Bin Laden starben sein Sohn und 2 weitere Männer. Eine DNA-Analyse habe inzwischen zweifelsfrei die Identität des gesuchten Terroristen bestätigt, so ein Regierungsmitglied. Bin Laden sei kurz darauf auf hoher See bestattet worden. Ob ein Foto der Leiche veröffentlicht wird, ist noch unklar.
Die riskante Aktion im Morgengrauen war Obamas Entscheidung allein. Selbst der Kongress und befreundete Regierungen erfuhren erst später davon. Es ist Obamas Triumph, ein erlösender Moment für das ganze Land, der, so Beobachter, sogar seine Wiederwahl sichern könnte. Ein gewaltiges Symbol also, aber mitnichten ein Durchbruch im weltweiten Kampf gegen Al-Qaida und Terrorismus. Diesen Kampf entscheiden wohl eher die mutigen Demonstranten in der arabischen Welt, wenn sie auf Demokratie statt auf heiligen Krieg setzen.
Osama bin Laden schloss sich bereits während seines Studiums islamistischen Gruppen an. Im Laufe der Jahre radikalisierte er sich immer mehr. Schlüsselerlebnisse waren dabei offenbar unter anderem der Friedensschluss Ägyptens mit Israel und der Einmarsch der Sowjettruppen in Afghanistan. Er baute eine eigene Brigade von Afghanistan-Freiwilligen auf, aus der sich später die Al-Qaida entwickelte.
Osama bin Laden galt lange als der Drahtzieher für Terrorakte in der ganzen Welt. 1957 wurde er in Saudi-Arabien geboren. Sein Vater war Bauunternehmer mit Großaufträgen aus dem saudischen Königshaus. In jungen Jahren erbt Osama hunderte Millionen Dollar. Die USA, die ihn einst im Kampf gegen die Sowjetunion in Afghanistan unterstützten, werden für ihn zum Hauptfeind. Alle Amerikaner sind unsere Feinde, nicht nur die, die uns direkt angreifen, sondern auch die, die nur ihre Steuern bezahlen. In der islamischen Welt ist Bin Laden für viele lange Zeit ein Held, der sich mit Tausenden von Unterstützern auf einem Kreuzzug gegen den Westen und Amerika befindet. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass pakistanische Geheimdienstmitarbeiter die Hand über Bin Laden halten. Der Terrorfürst inszeniert sich selbst stets mit eitler Bescheidenheit. Die Anschläge vom 11. September gehen auf das Konto von Bin Ladens Terrornetzwerk Al-Qaida. Immer wieder versucht Osama Bin Laden in Audio- und Videobotschaften über den arabischen Sender Al Jazeera Anhänger zu mobilisieren. Nach längerer Sendepause taucht kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen 2004 erneut ein Video auf. Deutlich gealtert gibt sich der damals 47-Jährige staatsmännisch und bietet den Amerikanern ein Sicherheitsabkommen an. Bin Laden bekennt sich auch erstmal zu den Anschlägen vom 11. September. Seitdem gilt Osama Bin Laden eher als geistiger Pate des Terrors. Die neue Generation von Al-Qaida-Terroristen agiert in kleinen, möglichst unabhängigen Zellen. Diese sollen zum Beispiel für die Anschläge von Madrid, Djerba, Bali, Istanbul und London verantwortlich sein. Von Bin Laden gibt es nur noch Botschaften vom Tonband. Ein letztes, unbestätigtes Lebenszeichen war im Januar 2010 zu hören.
Bin Laden lebte zuletzt nicht versteckt in den Bergen, sondern auf einem schwer gesicherten Anwesen unweit der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Von dort Florian Meßmann über die Reaktionen in Pakistan.
Keine Jubelfeiern, keine Proteste. Beinahe gleichmütig haben viele Pakistaner auf den Tod Osama Bin Ladens heute reagiert. Doch auch in Pakistan werden immer mehr Fragen gestellt. Wusste wirklich niemand im weit verzweigten Geflecht der pakistanischen Geheimdienste, dass sich der Terroristenführer kaum 2 Autostunden entfernt von Islamabad in einem ansehnlichen Anwesen aufhält? Auch in Pakistan ist Bin Laden zu der Symbolfigur des islamistischen Terrorismus geworden. Viele Pakistaner hoffen heute, dass die Terrorgefahr im eigenen Land geringer werden könnte. Doch sie befürchten, dass Al-Qaida weiterlebt, auch nach dem Tod Osama Bin Ladens.
Viele Regierungen weltweit begrüßten den Tod Bin Ladens als schweren Schlag gegen den Terrorismus. Der afghanische Präsident Karzai forderte Washington auf, den Antiterrorkampf stärker auf Pakistan auszurichten. In der arabischen Welt regte sich nur relativ wenig Protest gegen die Tötung des Terroristenführers.
In arabischen Ländern wie Ägypten hatte Bin Laden in den letzten Jahren kaum noch eine Rolle gespielt. Schließlich hatte sich Ägyptens Jugend im Januar selber befreit von einer Diktatur. Terroristen vom Schlage Bin Ladens störten dann nur. Wir sind ein moderates Volk, das Gewalt nicht liebt. Bei unserer Revolution ist zum Beispiel viel weniger Blut geflossen als bei anderen Aufständen. Der Tod Bin Ladens wird morgen die erste Schlagzeile sein. In ihren Berichten können die Redakteure der Tageszeitung Shuruk die saudische Regierung zitieren, die die Tötung begrüßt. Von der eigenen, der ägyptischen, gibt es noch keine Stellungnahme. Für den Chefredakteur steht fest, Al-Qaida ist immer noch da. Es gibt also noch keine Entwarnung. Es ist ein schwerer moralischer Schlag für sie, sie kann aber auch ohne ihn operieren. Anders im streng religiösen Jemen. Hier vermischen sich Ablehnung und Unterstützung des amerikanischen Schlages. Schließlich ist das Land ein wichtiges Rückzugsgebiet für Al-Qaida. Die Regierung begrüßt den Tod des Top-Terroristen, das Volk bedauert. Bin Laden hat sehr viel für die arabische Welt und den Islam getan. Er hat uns alle geprägt. Am weitesten hatte sich heute die Hamas im Gaza-Streifen aus dem Fenster gelehnt. Der Chef der Hamas-Bewegung, Ismail Haniya, verurteilte die Tötung. Schließlich sei Bin Laden ein arabisch-islamischer Krieger gewesen. Mit der Tötung setzten die Amerikaner ihre Unterdrückung fort. Wieder sei Blut von Muslimen und Arabern vergossen worden, so dieser Politiker im Gaza heute.
Nach der Kommandoaktion gegen Bin Laden sieht die Bundesregierung weiter Wachsamkeit geboten. Zu Spekulationen über mögliche Racheakte des Terrornetzwerks Al-Qaida hieß es jedoch, an der Sicherheitslage in Deutschland habe sich im Grundsatz nichts geändert. Wie in anderen westlichen Staaten wurde der US-Einsatz in Pakistan als wichtiger Schritt gewürdigt. Von einem Drahtzieher des internationalen Terrorismus gehe nun keine Gefahr mehr aus.
Sie freue sich, dass es gelungen sei, Bin Laden zu töten, so die Bundeskanzlerin. Dem amerikanischen Präsidenten habe sie dafür ihren Respekt erklärt.
Die Botschaft, die von dem heutigen Tag ausgeht, ist, Terrorakte bleiben nicht ungesühnt. Und dies sollte auch allen Gefolgsleuten des Terrorismus heute an diesem Tage klar werden.
Die Gefahr sei jedoch nicht gebannt, man müsse auch weiter wachsam bleiben. Trotz aller Erleichterung darüber, dass dem Top-Terroristen das Handwerk gelegt worden sei, reagieren die Grünen verhaltener.
Wir hätten uns allerdings auch gewünscht, wenn er vor ein Gericht gestellt hätte werden können, um dort für seine Taten in Rechenschaft gezogen zu werden.
Nachdem die Amerikaner Bin Laden getötet haben, fürchten viele Politiker auch in Deutschland Vergeltungsanschläge.
Wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass es zu Gegenreaktionen kommt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns als eine wehrhafte Demokratie auch erweisen.
Ob man dazu eine pauschale Verlängerung der Antiterrorgesetze braucht, die den Geheimdiensten mehr Macht geben, das ist in der Koalition strittig. Die SPD ist jedoch dafür.
Für die Antiterrorgesetze, die ja noch unter Otto Schily als Bundesinnenminister erlassen worden sind oder dem Bundestag vorgelegt worden sind, sprechen wir uns für eine Verlängerung der existierenden Befristung aus.
Die Justizministerin will die pauschale Verlängerung nicht. Der Tod Osama bin Ladens dürfe nicht instrumentalisiert werden. Innenminister Friedrich hingegen will zwar nicht pauschal, dafür aber unbefristet verlängern. Der Stoff, aus dem Koalitionsstreit gemacht wird.
Zur Kommandoaktion gegen Terroristenführer bin Laden bringt das erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und viele weitere Informationen gibt's bei uns im Internet unter tagesschau.de. Nach den Übergriffen auf ausländische Botschaften in Libyen ziehen die UN und die Türkei ihr Personal aus Tripolis ab. Gestern hatten Anhänger von Machthaber Gaddafi mehrere Vertretungen gestürmt, als Reaktion auf die Mitteilung der libyschen Regierung, wonach bei einem NATO-Angriff ein Sohn Gaddafis getötet worden sein soll. Die NATO hat das bislang nicht bestätigt. Das libysche Fernsehen zeigte heute Bilder von der angeblichen Beerdigung. Die Koalitionsparteien feilen weiter an ihren Plänen für die Energiewende. Ein Regierungssprecher stellte heute klar, noch sei nicht über Zeitpunkt und Umstände des Atomausstiegs entschieden. Kanzlerin Merkel bekräftigte aber, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien möglichst rasch vollzogen werden solle. Sie setzte heute den ersten kommerziellen Windpark in der Ostsee in Betrieb, vor Fischland Das.
Wie Streichhölzer wirken die Windräder von Baltic 1 da draußen, 16 Kilometer vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Die Kanzlerin ist hochzufrieden. Offshore-Windenergie habe die Testphase hinter sich und könne eine große Zukunft vor sich haben. Merkel mahnt.
Wir sollten die Stunde jetzt nutzen, um wirklich all die Hürden, die es noch gibt, ein Stück weit auch zu beseitigen und zu sagen, jawohl, wenn wir das Zeitalter der erneuerbaren Energien schnell erreichen wollen, dann müssen auch alle bereit sein, ihren Beitrag dazu zu leisten.
3 Jahre Bauzeit, viele technische Probleme, doch nun laufen die 21 Windräder und können 50.000 Haushalte mit Strom versorgen. Betreiber NBW plant schon einen zweiten Windpark, verlangt aber auch Verbindlichkeit von der Politik.
Man muss natürlich die Bürger beteiligen bei beispielsweise Investitionen in die Höchstspannungsnetze, aber es muss einfach garantiert werden, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, dass dann die Politik den Rahmen setzt und sagt, okay, es wird umgesetzt.
Beteiligen und mitnehmen muss die CDU-Spitze auch ihre Basis. Der Umweltminister wirbt am Abend vor hunderten Kreisvorsitzenden für die schnelle Energiewende. Gegenrede.
Das ist meine Sorge, dass wir hier zu hektisch an die Sache rangehen. Wir brauchen bei diesem generationenbewegenden Thema Zeit und Augenmaß. Und auch das fordere ich hier ein.
Vor allem der schnelle Abschied von der Kernenergie sorgt für Unmut an der Basis.
Die Kanzlerin will die Energiewende beschleunigen, muss aber auch darauf achten, dass die eigene Partei ihr dabei folgt. Ausgerechnet aus der Union kommen die hartnäckigsten Argumente gegen einen schnellen Atomausstieg.
Gut einen Monat nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben SPD und Grüne die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Ministerpräsident Beck und seine designierte Stellvertreterin Lemke stellten die Beschlüsse heute vor. Unter anderem sollen Stellen in der Landesverwaltung abgebaut und die Grunderwerbsteuer erhöht werden. Eine Einigung gab es auch bei strittigen Verkehrsprojekten. Der Hochmoselübergang, den die Grünen abgelehnt hatten, soll fertig gebaut werden. Im Gegenzug werden die Pläne für die Mittelrheinbrücke auf Eis gelegt. Der neue Bundesbankchef Jens Weidmann hat bei seiner Amtseinführung die EU für ihren Umgang mit der Schuldenkrise kritisiert. Der Nachfolger von Axel Weber sagte, die bisherigen Regelungen seien unzureichend. Die Verschiebung finanzieller Lasten auf Dritte dürfe nicht als attraktiver Weg erscheinen. Mit Blick auf Deutschland forderte der 43-Jährige die Bundesregierung auf, die Mehreinnahmen durch den Aufschwung primär für den Abbau der Staatsschulden zu nutzen.
Knapp 2 Jahre nach dem Absturz einer Air France-Maschine über dem Südatlantik haben Experten den Flugschreiber des Airbus geborgen. Ein Tauchroboter brachte die sogenannte Blackbox gestern aus 4000 Metern Tiefe ans Tageslicht. Fluggesellschaft, Hersteller und vor allem die Hinterbliebenen der 228 Opfer erhoffen sich von den Daten Aufklärung über die Ursache des Unglücks. Der Airbus war am 1. Juni 2009 beim Flug durch ein Gewitter abgestürzt. Unter den Toten waren auch 28 Deutsche.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. Mai.
Zwischen dem Hoch über dem Nordmeer und einem Tief über Finnland strömt kalte Luft zu uns. In den kommenden Nächten muss verbreitet mit Bodenfrost und teilweise mit Luftfrost gerechnet werden. In der Nacht regnet es vor allem südlich der Donau sowie in Sachsen zeitweise. Im Erzgebirge schneit es, später dort teilweise bis in tiefere Lagen. Am Tag lassen die Niederschläge an den Alpen sowie in Sachsen nach, im Norden später einzelne Regen- und Graupelschauer, sonst wird es recht freundlich, vor allem von der Mitte bis in den Westen. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten zeitweise frisch. Heute Nacht 9 Grad am Oberrhein und bis minus 3 Grad in Teilen Norddeutschlands. Am Tag 7 Grad an der Nordseite des Erzgebirges und 17 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken, in der Nordosthälfte einzelne Schauer. Den meisten Sonnenschein gibt es im Südwesten. Am Donnerstag ist es im Nordosten wechselnd bewölkt, sonst ist es meist sonnig. Auch am Freitag viel Sonne und wieder steigende Temperaturen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.35 Uhr. Darin Terrorgefahr nach Bin Ladens Tod, Fragen von Tom Buru an Bundesinnenminister Friedrich sowie Blackbox aus der Tiefsee, wie ein deutscher Roboter die Trümmer des Air France-Flugzeugs fand. Und nun der Brennpunkt zur Kommandoaktion in Pakistan mit Andreas Zichowitz.